Daniel 9, Verse 1 bis 19 ist heute der Predigttext. Ich werde während der Predigt immer wieder auf einzelne Stellen aufmerksam machen, und wenn es möglich ist, dann nehmt die Bibel zur Hand, dann könnt ihr das nachlesen. Das ist dann nachher sehr hilfreich. Daniel 9, 1 bis 19. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Daniel 9, Vers 3. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind und die zerstreut sind in alle Ländern, in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abgrünig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, und wandelten nicht in seinem Gesetz, das er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten, sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz, und sie wichen ab und gehorchten deiner Stimme nicht. Darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat und der geschrieben steht im Gesetz des Moses, des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben. Und Gott hat seine Worte gehalten, wie er geredet hat gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen. Denn unter dem ganzen Himmel ist derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem. Wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dies große Unglück über uns gekommen. Aber wir beteten auch nicht vor dem Herrn, unserem Gott, sodass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum ist der Herr auch bedacht gewesen auf dies Unglück und hat's über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist, wir haben gesündigt. Wir sind gottlos gewesen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merk auf, tu es und säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Ja, wir können von diesem Gebet so viel lernen und mit der gegebenen Zeit möchte ich nur 10 Punkte rausgreifen, ganz kurze 10 Punkte. Man könnte sicher stundenlang darüber sprechen. Erster Punkt, rechtes Beten gründet sich auf Gottes Wort. Das lesen wir in der Einleitung zu diesem Gebet. Da steht in Vers 2, ich achtete in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Der hat Bibel gelesen und da hat es beten gelernt. Ein wichtiger Zusammenhang. Rechtes Beten beginnt mit dem Studium des Wortes Gottes und vor allem mit den Verheißungen. Denen entlang darf man beten. Unser Gebet soll nicht das erste Wort sein, sondern das zweite. Wir haben es nämlich mit Gott zu tun. Da schwätzt man nicht einfach los, da hört man zuerst zu und dann ist das rechte Beten eine Antwort auf sein Wort. Erster Punkt. Zweiter Punkt, rechtes Beten ist demütig. Da lesen wir, wir liegen vor dir und in Sack und Asche und ich tat Buße und so weiter. Diese ganzen Ausdrücke zeigen eine tiefe Demut. Daniel leitet von der Verheißung kein Recht ab. Also Gott, du hast gesagt, jetzt halt dich auch mal dran. Überhaupt nicht. Ich sehe heute in manchen Kirchen diese Einstellung Gott gegenüber. Ja, du hast es gesagt, deshalb musst du es tun. Gott, mein Geschäftspartner, name it and claim it und so positives Beten. Da fehlt mir diese Demut. Er bittet, aber er fordert nicht. Ich denke, das ist sehr wichtig. Dritter Punkt. Rechtes Beten ist voller Vertrauen. Ich weiß nicht. Ihr kennt euch ja. Ich will aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn ich das Gebet gesprochen hätte, hätte ich vielleicht voller Bitterkeit gesagt. Auf Schwäbisch, da siehst du, 70 Jahre sind vorbei und was macht er? Nix macht er. Ja, könnte man ja auch beten. Lieber Gott, wo ist deine Verheißung? 70 Jahre um und du machst nichts. Nicht bei Daniel. Daniel hat dieses kindliche Vertrauen. Er ist ein hoher Staatsbeamter und hat dieses kindliche Vertrauen. Er glaubt dem Wort Gottes so sehr, dass er ohne Bitterkeit und voll einfältiger Erwartung zu beten beginnt. Was für eine Einstellung. Das kann man von Daniel lernen. Viertens, rechtes Beten ist priesterliches Beten. Daniel spricht von den Königen. Das waren rechte Lumpen. Den geht mal die Könige in Gedanken durch. Wie die Frommen abgeschlachtet haben, wie die Götzendienst gemacht haben. Der spricht von den Vätern, die keine Gelegenheit ausgelassen haben, Gott untreu zu werden, die sich gegen Gott versündigt haben. Er spricht nicht in der dritten Person. Oh Gott, die Lumpen, die Könige, die haben und die Väter, die haben und wir mussten 70 Jahre auslöffeln. Die und wir, das gibt's nicht vor Gott. Vor Gott gibt's wir, der sagt, wir haben gesündigt. Der Daniel hat nicht gesündigt. Daniel war ein rechtschaffener Mann. Der hat mit den Sünden von der Vergangenheit ja gar nichts zu tun. Die liegen ja wenigstens mal 70 Jahre zurück und viele Jahrhunderte von Jahren. Warum sagt Daniel, wir haben gesündigt? Das ist Stillvertretung, das ist priesterliches Beten. Priesterliches Gebeten stellt sich hinein in die Sünde der anderen und sagt, wir haben gesündigt. Ich muss an dem Punkt Buße tun, das gebe ich ehrlich zu. Ich schimpfe über unsere Politik mehr denn je. Habe auch Grund, mehr denn je zu schimpfen, ja. Aber das ist nicht recht. Das priesterliche Gebet heißt, Gott, wir versündigen uns gerade. Wir versündigen uns. Darauf antwortet Gott auf dieses Gebet. Und dann, ihr wisst es ja, also wie wird es in zerstrittenen Gemeinden anders aussehen, wenn wir nicht die haben falsch gemacht und wir sind die Guten, wenn wir so beten würden, sondern anders. Gott, wir haben gesündigt. Stellvertretend, priesterlich, wie wird es in zerstrittenen Missionsteams aussehen, wenn man so priesterlich beten würde. Fünfter Punkt, rechtes Beten geschieht immer in der ersten Person. Der Daniel spricht hier nicht über andere, sondern über sich. Beten ist eine ganz persönliche Begegnung mit Gott, eine Auseinandersetzung von zwei Personen, ja, sozusagen Gott und ich. Und das ist so intensiv, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Das ist Beten. Da passt auch kein Dritter dazwischen, über den man beim Beten schimpfen müsste und vor Gott mit Fingern zeigen müsste. Mit gefalteten Händen kann man nicht mit Fingern zeigen, schon gar nicht mit dem Mittelfinger. Es sei denn in der Fürbitte und dann bitte immer, wir haben gesündigt, bitte vergib uns. Es Vater unser nimmt das auf und vergib uns unsere Schuld. Da stellen wir uns hinein in die Schuld der ganzen Welt und die Schuld von unserer Gemeinde und unserer Beziehungen. Rechtes Beten geschieht immer in der ersten Person. Sechster Punkt, rechtes Beten kennt Scham. An zwei Stellen kommt es, Vers 7 lese ich vor. Du, Herr, bist gerecht, wir aber müssen uns heute schämen. Scham ist ein blödes Gefühl, und zwar ein urblödes Gefühl. Das ist schlimmer als Schuldgefühle. Wenn du dich richtig schämst, auf Japanisch sagt man, da möchte man im Boden verschwinden. Sagt man im Deutsch auch, wenn es nur ein Mausloch geben täte. In der Offenbarung schämen sich die Leute so erdgrundtief, dass sie sagen, dass die Erde sich bitte auftut und sie da reinspringen können und die Berge drüber fallen, damit man sie nicht mehr sieht. Scham ist ein furchtbares Gefühl. Das Problem ist nicht, dass das kein schlimmes Gefühl ist, sondern dass wir das heute größtenteils verlernt haben. Wir sind schamlose Menschen. Auf Japanisch sagt man, ein schamloser Mensch taugt zu nichts. Scham war das erste Gefühl, das Adam und Eva hatten. Nicht, oh, wir haben uns versündigt gegen Gott. Oh, wir haben Schuld auf uns geladen. Geschämt haben die sich wie nix und versteckt. Und es gibt keine größere Scham, als die in das Licht zu treten.
Jesus sagt, die wollen nicht zu mir kommen. Wegen ihrer schlechten Taten, da schämen die sich doch. Das will doch keiner. Und was macht der Daniel? Der schämt sich, der steht dazu. Und er sagt, jetzt komme ich trotzdem vor dich in dein Licht. Ja, da wird die Scham nicht kleiner, da wird sie größer, weil das Licht so hell ist. Und alles liegt offen da. Und er weicht nicht aus. Und er sagt nicht wie der Adam, ja, da die Frau oder die Väter oder jemand anders ist schuld, ja, ich nicht. Er steht in dem unnachgiebig hellen Licht Gottes zur Sünde. Wir müssen uns schämen, wir haben gesündigt. Was treibt den denn zu so einem Beten? Was treibt den? Dass er trotz brennender Scham in der Gegenwart Gottes stehen bleibt. Es gibt bloß ein Gefühl, das stärker ist. Das ist brennende Liebe. Auch wenn ich mich schäme, ich bleibe trotzdem bei dem, dem habe ich lieb. Siebter Punkt. Rechtes Beten gründet sich auf Gottes Güte, auf seine Treue. Wir sind ungerecht geworden, aber Gott, wir gründen uns drauf, dass du anders bist. Ach Herr, du großer und heiliger Gott, Vers 4, der du Bund und Gnade bewahrst, du schon, die dich lieben und deine Gebote halten. Und auch wenn sie es nicht tun, du bewahrst den Bund, deine Güte, darauf gründet sich rechtes Beten. Auch in Vers 12, und Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat, gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen. Denn unter dem ganzen Himmel ist derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem. Gott ist treu in dem, was er sagt, in dem, was er durchführt. Seine Güte, seine Treue. Herr, du bist gerecht, wir müssen uns alle schämen. Und er gründet sein Gebet, dieses rechte Beten auf Gottes Vergebung. Bei dir aber, Herr, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Wir sind abtrünnig geworden, aber bei dir, Herr. Und er gründet das sind die Punkte, Vergebung, Barmherzigkeit, Gottes Güte und Treue. Darauf gründet sich rechtes Beten. Achter Punkt, Gottes Beten betet entlang der Verheißungen Gottes. Da war eine alte Verheißung. Der Tempel in Jerusalem ist zerstört. Der Tempel, den Salomo gebaut hat. Aber er hat nach der Bauvollendung ein großes Gebet gesprochen. 1. Könige 8. Das sogenannte Tempelweihgebet. Und da hat er drum gebetet und hat gesagt, Gott, wenn du passt sowieso nicht in den Tempel. Und wenn dieses Volk mit seiner Gottlosigkeit, das hat Salomo schon gesehen, wenn die eines Tages, wie du versprochen hast, wie du angedroht hast, in alle Winde zerstreut sein werden, Gott, dann lass es doch geschehen, wenn sie auch nur in Richtung Jerusalem beten, da wo der Tempel dann nicht mehr steht. Wenn sie auch nur in Richtung Jerusalem beten, dann erhör sie doch. Und dieses Gebet ist erhört worden. Und das rechte Beten betet entlang dieser Verheißung. In Vers 17 lesen wir, und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum. Das Große am Tempel war, dass Gott in seiner Herrlichkeit dort einzieht, dass alles strahlt und leuchtet. Und jetzt ist der Tempel kaputt. Lass doch dein Angesicht trotzdem über dem Tempel leuchten. Neunter Punkt. Rechtes Beten sucht die Ehre Gottes. Der Kernsatz vom Evangelium heißt, es geht nicht um mich. Es geht um Gott. Es geht um Gott und seine Ehre. Schaut euch nochmal die Verse 17 bis 19 an. Da stehen so Sätze wie: Um deinetwillen, Herr, um deinetwillen, neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Denn die Stadt ist nach deinem Namen genannt. Gott, was für eine Schande über deiner Stadt, die zerstört ist. Tust doch um deinetwillen, dass deine Stadt nicht in Trümmer liegt. Herr, sei gnädig, Herr, säume nicht, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen benannt. Was für eine Schande. Gott, richte deine Ehre wieder auf, nicht wegen uns, wir haben das nicht verdient. Aber rette uns, damit dein Name wieder verherrlicht wird. Darum geht's bei, was wir Bekehrung nennen. Nicht, dass es uns gut geht. Das ist auch drin, ja, das ist ja auch schön, ja. Aber es geht vor allem darum, dass Gott seine Ehre aufrichtet, wenn er einen Menschen nimmt und ihn so macht, dass er seine Freude dran hat und dass alle sagen müssen, boah, was für ein Gott. Wenn ich mir den Martin angucke, was für ein Gott. Und das geht's. Das ist unser Lebenszweck. Rechtes Beten schaut auf die Ehre Gottes. Deshalb beginnt auch das Vaterunser mit der Ehrung des Namens Gottes. Dein Name werde geheiligt, heißt verherrlicht, über alle Maßen groß gemacht. Das soll nach dem Willen Jesu unsere erste Herzensbitte sein. Zehnter Punkt. Rechtes Beten weiß um das Erschrecken eines sterblichen Menschen in der Gegenwart Gottes. Ja, wo steckt es jetzt drin in dem Gebet? Da ist zum einen die Scham. Und Scham hat was mit Erschrecken zu tun. Huch, da hat mich einer gesehen. Da hat jemand in meine Gedanken reingeschaut. Da war mein Herz ein offenes Buch vor ihm. Sein Erschrecken. Und jetzt lesen wir da in Vers 17, möchte ich ein Wort noch rausgreifen. Da ist das leuchtende Angesicht Gottes. Wir nehmen das immer und übersetzen im Kopf, das ist das lächelnde Angesicht Gottes. Ja, wenn ihr ein lächelndes Gottesgesicht sehen wollt, dann geht in Buddhismus. Der lächelt. So blöde vor sich hin, sage ich mal. Das ist aber nicht gemeint mit leuchtendem Angesicht. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist nicht so sehr das Gesicht, mit dem ein Vater seinen Sohn anstrahlt, ja, oder wie ein Mann seine Frau anstrahlt, ja, sondern es ist was anderes gemeint. Und wenn man jetzt, das sieht man nämlich, wenn man schaut, wo in der Bibel steht, denn ist denn die Rede vom strahlenden Angesicht Gottes? Das ist oft meistens dort, wo Gott kämpft und seine Feinde besiegt. Dieses strahlende Gesicht. Der Herr lacht ihrer und der im Himmel sitzt, spottet. Jetzt kämpft er los. Dieses strahlende Gesicht ist gemeint. Was ganz anderes. Ich lese mal aus dem Psalm was vor. Das ist Psalm 44. Du hast mit deiner Hand die Heiden vertrieben, sie aber hast du eingesetzt. Du hast die Völker zerschlagen, sie aber hast du ausgebreitet, denn sie haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert und ihr Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte, dein Arm, und jetzt kommt's, und das Licht deines Angesichts. Das ist das Licht vom Angesicht, der Blitze schleudert. Auch in Psalm 80 wird Gott angerufen und seine Herrlichkeit. Da wird er angerufen als Gott der Kriegesheere. Da ist wieder die Schlacht gegen die Feinde gemeint. Und das ist bei Jesus nicht anders. Wir haben Jesus domestiziert. Wir haben ihn zu einem harmlosen Gott domestiziert. Jesus ist in der Offenbarung ausdrücklich der, der Augen wie Feuerflammen hat. Zum Fürchten, ein Gott zum Fürchten, ein Gott der Kriegesheere, den ruft Daniel hier an. Rechtes Beten geht einher mit dem Erschrecken über das leuchtende Angesicht Gottes, über seine Herrlichkeit. Warum bleibt er da stehen in diesem schrecklichen Licht, wo er erschrickt? Und wieder ist es, die Liebe lässt ihn dort stehen.
10 Punkte, ich fasse nochmal zusammen. Erstens, rechtes Beten gründet sich auf das Wort Gottes. Zweitens, rechtes Beten ist demütig. Drittens, rechtes Beten ist voller Vertrauen ohne Bitterkeit. Viertens, rechtes Beten ist priesterliches Beten. Wir haben gesündigt. Rechtes Beten geschieht immer in der ersten Person. Rechtes Beten kennt Scham. 7. Rechtes Beten gründet sich auf Gottes Güte, auf seine Treue, auf seine Vergebung, auf seine Barmherzigkeit. 8. Rechtes Beten betet entlang der Verheißungen Gottes. 9. Rechtes Beten sucht die Ehre Gottes. 10. Rechtes Beten weiß um das Erschrecken eines sterblichen Menschen in der Gegenwart Gottes. Amen.